mit Hendrik Heinze. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören heute, auch wenn unser Thema leider ein bitteres ist. Fehlende Laute, fehlende Begriffe, falscher Satzbau, weniger Freude am Gespräch, Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern, die nehmen zu. So hat es eine von Deutschlands größeren Krankenkassen ermittelt. Gut 1,5 Millionen Versicherte hat die. Und unter diesen KKH-Versicherten hatte 2012 jedes 18. Kind eine Sprach- oder Sprechstörung. 2022 war es dann schon jedes 12. Kind. Die AOK Bayern, die hat uns das bestätigt, diesen Trend. Auch wir verzeichnen eine kontinuierliche Zunahme an Kindern mit Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie, schreibt man uns da. Die aktuelle klinische Leitlinie, und dann ist auch Schluss mit den Zahlen, die geht sogar davon aus, dass jedes 10. Kind wegen einer Sprachentwicklungsstörung in Behandlung ist. Zahlen sind das, die uns beunruhigen. Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und was Kinder da versäumen, das holen sie ohne Hilfe nur schwer auf oder gar nicht. Unser Gast heute ist die Sprachtherapeutin Daniela Kiening. Toll, dass Sie da sind. Hallo.
Ich finde es auch schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Kiening aus München, bevor wir über Alter sprechen, lassen Sie uns schnell was klären. Sprachtherapeutin und Logopädin, ist das dasselbe?
Nein, ist es nicht. Allerdings gehen beide der gleichen Tätigkeit nach in unserem Gesundheitssystem. Beide behandeln Menschen jeden Alters mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluckstörungen oder auch Kommunikationsstörungen. Der Unterschied ist der berufliche Werdegang oder der Weg in diesen Beruf. Akademische Sprachtherapeutinnen haben ein Universitätsstudium absolviert. Hier in München an der LMU wäre das zum Beispiel der Studiengang Sprachtherapie. Mhm. Es gibt aber auch die klinische Linguistik, die Patholinguistik, die klinische Sprach- oder Sprechwissenschaft. Und LogopädInnen haben einen staatlichen Abschluss, den sie meistens an einer Berufsfachschule gemacht haben. Oder aber an einer Fachhochschule, beziehungsweise in Kombination mit einem Studium an einer Fachhochschule, wo es ja auch Bachelor- und Masterabschlüsse gibt.
Unterschiedliche Ausbildungsgänge.
Genau, das heißt, diese Frage lässt sich gar nicht so schnell beantworten. Das ist eine einzigartige Situation tatsächlich in Deutschland, dass wir da so eine Art Mosaik in der Ausbildungslandschaft haben. Eigentlich in den anderen europäischen Ländern oder zum Beispiel auch in den USA wird Sprachtherapie, Logopädie mindestens auf Fachhochschulniveau gelehrt und gelernt.
Dr. Daniela Kiening, das war der Prolog, nun der erste Akt. Sprach- und Sprechstörungen bei Kindern. Was sind da die häufigsten Störungsbilder? Mit was für Problemen kommen die Patienten, die Kleinen, zu Ihnen?
Ich greife mal das erste, ein einfacheres Beispiel raus. Das sind zum Beispiel Aussprachestörungen. Die meisten Menschen kennen das klassische Lispeln, dass also das S nicht korrekt ausgesprochen werden kann, dass den Kindern noch Laute fehlen, vielleicht das Sch oder das R. Das ist eine Problematik, die ist relativ klar umgrenzt. Die Kinder sind meistens trotzdem ganz gut verständlich. Das heißt, es ist jetzt aus sprachtherapeutischer Perspektive ein kleineres Problem. Eine größere Sache sind die sogenannten Sprachentwicklungsstörungen. Da haben Kinder entweder auf einzelnen oder auch auf allen Ebenen der Sprache Probleme. Jetzt in Bezug auf die Aussprache wäre das zum Beispiel die Ebene der Phonologie. Das heißt, diese Kinder sind dann wirklich schwer zu verstehen, weil sie eventuell ganze Lautklassen nicht sprechen können, vielleicht auch gar nicht unterscheiden können. Also die ersetzen dann zum Beispiel alle Zischlaute durch T, was dazu führen würde, dass zum Beispiel Wörter wie Buch, Busch, Fuß, Bus, die würden alle als Butt oder Butt ausgesprochen werden. Kann man sich gut vorstellen, dass das wirklich zu Schwierigkeiten dann in der Verständigung führt. Die sind sowohl für Außenstehende, also für die Gleichaltrigen, schwer verständlich und manchmal haben sogar auch die Eltern ihre Mühe, ihre Kinder zu verstehen. Ein anderes Beispiel wäre, dass alle Wortanfänge oder alle Silbenanfänge durch H ersetzt werden.
Moment, das muss ich mir vorstellen. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, alle Wortanfänge durch
ein, H ersetzt. Ein Kind, was diesen, wir nennen das einen phonologischen Prozess, einen pathologischen phonologischen Prozess. Und ein Kind, was den anwenden würde, würde Wörter wie Schwein, Bein, Rein, Sein, alle als Hein realisieren. Das heißt, es ist ganz schwierig, sich da auch reinzuhören und ist eben auch mitunter für die Eltern eine Herausforderung. Und das ist keine Aussprachestörung jetzt im Sinne, dass diese Kinder diese Laute nicht sprechen können, sondern die haben ja ihr Lautsystem falsch angelegt.
Was sagen Sie den Eltern denn häufiger? Keine Angst, das haben wir bald hinbekommen. Oder wir arbeiten dran, aber ganz so gut wie bei den anderen Kindern wird es wohl nicht werden.
Also im Hinblick auf die phonologische Störung muss ich, glaube ich, oder musste ich noch nie sagen, das werden wir nicht so gut hinkriegen wie bei den anderen Kindern. Aber die Behandlung von einer phonologischen Störung braucht tatsächlich ein bisschen Zeit. Und Aussagen über die Dauer einer Therapie sind immer schwierig.
Das richtige Verstehen von Lauten, das richtige Produzieren von Lauten, das sind ja aber nicht alle Störungen. Was gibt es noch bei Ihnen?
Ja, richtig. Das ist ganz wichtig. Was jedem ein Begriff ist, ist der Wortschatz, also die Ebene der Semantik und des Lexikons. Gewissermaßen unser Wortspeicher, aus dem wir eben Wortbedeutungen und Wortformen abrufen können, so als Bausteine. Dann aber auch die Ebene der Grammatik, also das Wissen darüber, wie eigentlich Wörter kombiniert werden können, um bestimmte Sachzusammenhänge auszudrücken, wie Wörter im Wortgefüge angepasst werden müssen, indem man zum Beispiel bestimmte Endungen anhängen muss. Auch diese Dinge sind eventuell eben im Rahmen einer Sprachentwicklungsstörung auffällig bei Kindern. Ein ganz typisches Symptom ist zum Beispiel, dass das Verb ganz lange am Äußerungsende stehen bleibt. Oder dass das Verb überhaupt, dass die Kinder am Anfang obligatorische Elemente in der Äußerung auslassen, dass gar kein Verb verwendet wird, dass die Äußerungen sehr kurz sind, eher telegrammartig. Oder eben, dass dann das Verb unflektiert am Äußerungsende steht. So, und dann gibt es eben noch die Ebene der Pragmatik. Wie verwende ich eigentlich Sprache passend auf den jeweiligen Kontext abgestimmt? Wie erzähle ich etwas? Kann ich darauf eingehen, ob mein Gesprächspartner oder Partnerin bestimmtes Vorwissen hat oder muss ich Dinge vorausschicken, dass ich mit einer fremden Person anders spreche als mit einer vertrauten Person? Höflichkeitsformen, aber eben auch die sogenannte Erzählfähigkeit, die dann eben auch ganz wichtig ist später, wenn es dann um die schriftsprachliche Kompetenz geht, wenn es darum geht, auch schriftlich Dinge zu verfassen oder aber Texte zu verstehen. Denn auch dafür brauche ich bestimmte pragmatische Fähigkeiten, dass ich aus Texten auch Informationen zum Beispiel rausnehmen kann, die nicht explizit genannt sind.
Gerade hier findet in der Sprache ja aber nur seinen Ausdruck, was hinter der Stirn angelegt sein muss. Ja, es muss ja eben, müssen ja all diese Fähigkeiten existieren, der Unterscheidung zwischen Fremd und Freund, der Einfühlung ins Gegenüber, der Empathie. Das kann ja eine Sprachtherapeutin den Kindern dann anhand der sprachlichen Äußerung auch nicht mehr nachvermitteln, wenn es daran fehlt, oder?
Naja, wir können schon unsere Übungskontexte oder unseren Therapiekontext so gestalten, dass wir eben zum Beispiel auch im Rollenspiel oder eben mit jungen Kindern auch im Spiel solche Dinge nachstellen und dadurch auch solche Fertigkeiten weiterentwickeln.
Ich stelle mir das jetzt wie klassische Elternarbeit vor, ja? Was meinst du denn, wie geht dem das denn damit, ja?
So. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, also ein Perspektivenwechsel kann ja auch angeleitet werden. Oder überleg mal, schau mal, wie der schaut. Ich glaube, der ist jetzt richtig wütend. Was glaubst du, was sagt er jetzt gleich zu seinem Freund? Oder was glaubst du, macht er jetzt gleich? Also bringt uns vielleicht noch zu einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich zum Einfluss auf das Verhalten von Kindern. Das Sprachverständnis haben wir noch nicht explizit angesprochen. Sprachentwicklungsstörung bedeutet nicht nur, dass Kinder nicht richtig sprechen, sondern ein Teil der Kinder hat eben auch Schwierigkeiten im Verstehen von Sprache. Das geht einher mit Frustration im Alltag, mit Situationen des Missverstehens und kann dazu führen, dass Kinder irrtümlich als nicht kooperativ oder als widerspenstig interpretiert werden.
Oder als nicht ganz helle.
Oder auch das, ganz genau. Oder im Umgang mit Gleichaltrigen, dass sie halt Konfliktsituationen zum Beispiel nicht verbal lösen können und dann halt eben körperlich agieren, zuhauen oder sich Dinge einfach nehmen, die sie haben wollen.
Nun berichten uns die Krankenkassen, dass immer mehr Kinder in Sprach- und sprechtherapeutischer Behandlung sind. Sie haben eine eigene Praxis im Osten Münchens, sie engagieren sich im Berufsverband. Was sind Ihre Eindrücke?
Ja, also der Bedarf ist enorm. Ja, also die Praxen sind voll, die Wartelisten sind lang. Wir haben sicherlich auch momentan noch mit einem Rückstau vielleicht zu tun aus der Pandemie, dadurch, dass weniger Therapien begonnen wurden, weil einfach auch gefehlt hat, dass Eltern darauf hingewiesen wurden oder auch Eltern den Gang zum Kinderarzt, Kinderärztin vielleicht vermieden haben in dieser Zeit. Also wir haben da sicherlich auch einen Rückstau. Aber was man nicht vergessen darf, dieser enorme Andrang in den Praxen beziehungsweise diese enormen Wartelisten haben auch mit einem ganz eklatanten Fachkräftemangel zu tun. Das führt zu diesem enormen Termindruck, den wir in den Praxen haben. Sicherlich, das ist aber ja auch nicht von der Hand zu weisen, nehmen die Zahlen von den Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen ganz offensichtlich auch zu.
Wie erklären Sie sich denn diese Zunahme der behandelten Kinder? Ist es eine Zunahme der Störungen oder ist es einfach nur eine sehr viel höhere Aufmerksamkeit, als man sie vielleicht früher hatte, dem Problem gegenüber? Wie kommt das, dass heute so viel mehr Kinder wegen solcher Phänomene in Behandlung sind?
Ich denke, das hat schon damit zu tun, dass eine größere Sensibilität vorhanden ist für die Bedeutung von Sprachentwicklungsstörungen. Wir haben mehr Wissen über die Früherkennung, wir haben bessere Früherkennungsinstrumente. Das heißt, dass auch das Entdecken von Sprachentwicklungsstörungen vermutlich besser ist, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Aber ich denke auch, es ist mehr Wissen und vor allem eine größere Bewusstheit da über den Zusammenhang von Sprache und Lernen. Und eine Sprachentwicklungsstörung kann eben sehr weitreichende Folgen haben. Sie verändert sich zwar im Verlauf, also sie verändert sich auch unbehandelt, erreichen die Kinder dennoch ein bestimmtes sprachliches Kompetenzniveau, aber sie bleiben auf jeden Fall auf einem geringeren Niveau stehen. Und deswegen ist eben diese Therapie auch so wichtig, weil sich daran anschließen können Probleme mit dem Lesen und Schreiben lernen und das keine Angelegenheit des Kindergartenalters ist, sondern eben auch bis ins Jugendalter reichen kann. Ja, also das Verstehen geschriebener Texte, geschriebene Sprache ist nochmal, erfordert nochmal höhere sprachliche Fertigkeiten. Das heißt, stellt nochmal eine zusätzliche Anforderung an diesen Spracherwerbsprozess eigentlich auch dar. Das Sprachsystem entwickelt sich da weiter in einer anderen Modalität. Und Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung haben ganz oft eben auch Schwierigkeiten dann in diesen Bereichen. Und das hat natürlich enormen Einfluss aufs Lernen, aber auch auf die soziale Teilhabe, auf die emotionale Entwicklung.
Das heißt, das ist Arbeit am Fundament, die Sie da leisten. Ja? Darauf baut vieles andere auf.
Ja, auf jeden Fall.
Nun machen Eltern sich ja immer viele Sorgen. Dafür sind sie ja Eltern. Ja? Ist der Husten vielleicht was Schlimmeres oder warum kann das Kind immer noch nicht Fahrrad fahren? Und es ist ja genauso mit der Sprache. Warum sagt die 3,5-Jährige immerfort Liegel, wenn sie doch einen Riegel möchte? Warum sagt sie Liegel und wieso kann sie das noch nicht? Und muss ich mir jetzt Sorgen machen, an wen wende ich mich denn da als Vater, als Mutter, wenn ich mir solche Fragen stelle?
Erste Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ist in der Regel die Kinderärztin oder behandelnde Kinderarzt. Man findet ja auch sehr viel Information mittlerweile in Ratgebern, im Internet. Es gibt gute Seiten von den Berufsverbänden beispielsweise. Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapie und Logopädie oder auch der Bundesverband der Logopädie. Das heißt, die Eltern finden ja viel Informationsmaterial. Wenn sie eine Sorge haben und Bedenken haben in Bezug auf die Sprachentwicklung ihres Kindes, ist der erste Gang dann eigentlich schon zum betreuenden Kinderarzt oder Kinderärztin, die dann eine Verordnung ausstellen kann für die Logopädie oder Sprachtherapie, wo dann eben im Zweifelsfall aus meiner Perspektive eine fundierte Diagnostik stattfinden sollte, um dann eventuell auch zu entscheiden, nein, das ist wirklich etwas, wo man abwarten kann.
Ich muss noch mal ein Thema von vorhin aufgreifen. Ja. Ich habe in den Zahlen und in der Entwicklung der Zahlen beklagenswerte Zustände gesehen. Ja, immer mehr Kinder und nun bin ich auch Journalist. Wir sehen gern die beklagenswerten Zustände und vergessen darüber die anderen. Sie haben sich mir aber so gar nicht anschließen wollen vorhin. Sie sehen keine Verschlechterung des allgemeinen kindlichen Sprachstandes über die Jahre?
Ich finde das immer schwierig, diese gefühlte Zunahme zu beurteilen. Also ich halte mich da gerne tatsächlich an diese Prävalenzen, die wir da genannt kriegen. Also diese Leitlinie, die Sie vorhin ja genannt haben, die S3-Leitlinie, die nennt ja diese fast 10%. Es gibt zum Beispiel eine große Untersuchung aus dem Jahr 1997, da war auch schon eine Prävalenzrate von 7,5% angegeben. Aber natürlich, die jetzigen 10% liegen nochmal da deutlich drüber.
wir sind nun beides akademisch gebildete Menschen und wir finden Sprache zentral für alles Weitere. Ja. Ja. Sie wahrscheinlich auch, ich auf jeden
unbedingt.
Fall.
Da unbedingt.
Da den Zutritt nicht so leicht zu finden, das finde ich schon schlimm.
Ja, ja. Ist es auch. Ich möchte es auch überhaupt nicht kleinreden, es, was die Zahlen und die tatsächliche Zunahme in Zahlen angeht. Da bin ich immer vorsichtig. Ich als Sprachtherapeutin habe natürlich den ganzen Tag ausschließlich mit Kindern zu tun, die Schwierigkeiten haben in ihrer Sprachentwicklung. Aber ja, es gibt eine Zunahme und die sprachlichen Fertigkeiten der Kinder, der kleinen Kinder nehmen ab. Und es schwebt immer im Raum dieses Stichwort des Medienkonsums. Der spielt da sicherlich eine Rolle. Aber in dem Zusammenhang, glaube ich, ist ganz wichtig anzumerken, eine Sprachentwicklungsstörung kann ich nicht verursachen. Also Eltern können das nicht so falsch machen, dass ihre Kinder eine Sprachentwicklungsstörung im eigentlichen Sinne davon bekommen. Sondern eine Sprachentwicklungsstörung geht einher mit einer genetischen Disposition, mit einer Vulnerabilität in der Sprachentwicklung, geht einher, wir sind ja da in der Wissenschaft auch nicht, noch nicht so ganz abschließend einig oder sicher, womit das zusammenhängt. Also veränderte, verlangsamte Informationsverarbeitung, ein schlechter ausgeprägtes phonologisches Arbeitsgedächtnis. Diese Dinge spielen damit eine Rolle. Also es ist ein multikausales Geschehen. Aber wenn natürlich eine Vulnerabilität im Spracherwerb da ist und das trifft zum Beispiel auf einen extrem hohen Medienkonsum oder auf ein sehr spracharmes Umfeld oder auf ungünstige Kommunikationsbedingungen zu Hause oder auf Unterbrechungen, also wie wir sie jetzt in der Pandemie hatten zum Beispiel, oder auch auf einen ungünstigen Wechsel zwischen verschiedenen Sprachwelten, dann kommt es zu einer ganz unguten Dynamik, sodass dann Umweltbedingungen stärker zum Tragen kommen, als sie das bei einer robusten Ausstattung in Bezug auf den Spracherwerb täten.
Dr. Daniela Kiening, wir sind im Bayerischen Rundfunk in München. Stellen Sie sich vor, gleich gehen wir hier über den Hof und treffen den Bundesgesundheitsminister. Was bitten Sie ihn denn dann, wenn Sie ihn treffen?
Dass er die Vollakademisierung in der Sprachtherapie und Logopädie umsetzt.
Das ist so ungefähr, wie es bei den Hebammen auch war, ne? Dass man diese Berufe studieren können soll.
Ja, es geht zurück auf den gleichen Impuls, also auf die gleiche, also als es losgegangen ist, sage ich jetzt mal, mit dem Wunsch oder der Forderung nach der Akademisierung der Heil- und der Heilberufe. So. In unserer Disziplin ist es ja so, also die akademischen SprachtherapeutInnen sind ja bereits voll akademisiert. Aber es gibt in Deutschland ein Berufsgesetz, das Logopädengesetz sozusagen, was eben diese staatliche Ausbildung auf Berufsfachschulniveau regelt. Und das führt eben zu der Situation, dass dieses Berufsbild, auch was die Anerkennung in der Gesellschaft, aber eben auch die finanzielle Entlohnung angeht, da auf einem Niveau feststeckt, was wir auch nicht mehr angemessen finden für die Komplexität dieses Berufsbilds. Es geht ja auch um die Behandlung von erwachsenen Patienten, von alten und sehr alten Menschen auch, wenn wir zum Beispiel an die Schluckstörungen denken oder jetzt dann auch die Sprachstörungen im Rahmen von demenzieller Erkrankung zum Beispiel. Das sind ja alles Dinge, die noch zunehmen.
Nach Schlaganfällen,
nach Schädelhirntrauma, auch nach Krebserkrankungen, Tumorerkrankungen. Das ist ja eine ungeheure Bandbreite und erfordert ein Arbeiten auch auf Augenhöhe mit den anderen beteiligten Disziplinen. Es ist ja wirklich ein multidisziplinäres Geschehen, die Versorgung von solchen Patienten. Und da ist eigentlich die Vollakademisierung unabdingbare Notwendigkeit in unseren Augen. Und es würde eben auch hoffentlich zu einer Aufwertung des Berufsbildes führen, was hoffentlich auch dem, oder wovon wir fest ausgehen, was auch dem Fachkräftemangel eben etwas entgegensetzen würde.
Sagt Dr. Daniela Kiening, Sprachtherapeutin in München und heute unser Gast. Wir haben gesprochen mit ihr über Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern, die zunehmen. Wir haben uns gefragt, warum sie das tun, was für Störungen das überhaupt sind. Es war ein wirklich interessantes Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
Ja, herzlichen Dank.